Deutschlandfunk. DLF Magazin. Unsere Themen heute:
Organspender gesucht, aber wie sicher ist das System gegen Missbrauch? Wer die Straße bezahlt, Eigentümer gegen Asphaltabgabe. Der globale Hunsrück, Chinas Handelsmacht in Hopstetten-Weiersbach. Heute mit Johanna Herzing.
Guten Abend, schön, dass Sie zuhören. Schlaglöcher. Ein Aufregerthema, eines, mit dem sich Wahlkampf machen lässt und das in die eine wie in die andere Richtung. Denn die einen wählen den, der verspricht, die Dinger bald zu stopfen, die anderen wählen den, der davon erstmal die Finger lässt, zumindest solange die Anwohner dafür in die Tasche greifen müssen. Straps lautet das Reizwort, Straßenausbau-Beitragssatzung. Die sieht vor, dass Hausbesitzer einen satten Teil der Kosten tragen, wenn die Straße vor ihrer Tür saniert wird. In Bayern haben die Freien Wähler damit der CSU im Vorfeld der Landtagswahl 2018 ganz schön Druck gemacht. Mit Erfolg. Schon 4 Monate vor der Wahl gab es bei der CSU plötzlich eine entsprechende Mehrheit und die Beiträge wurden abgeschafft. Viele andere Bundesländer verfahren ähnlich wie Bayern. Straps ist entweder ganz weg oder die Kommunen entscheiden, ob sie die Abgabe nötig haben oder eben nicht. Anders in Nordrhein-Westfalen. Hier müssen die Kommunen die Bürger zur Kasse bitten. Das regt viele auf. Widerstand hat sich formiert. Ob der allerdings auch was bringt, weiß Vivien Leue.
Bochum-Wasserstraße. Sie verbindet im Süden der Ruhrgebietsstadt die Autobahn mit einem kleinen Industriegebiet und Teilen der Ruhr-Universität. 16.000 PKWs fahren hier täglich durch. Normalerweise. Denn aktuell ist die schmale, zweispurige Straße kaputt und wird saniert.
Seit ich auf der Welt bin, wird hier jetzt das dritte Mal gemacht.
Das hängt halt mit dem Zubringer, mit dem neuen zusammen, dass also der Schwerlastverkehr enorm zugenommen hat.
Ja, der Schwerlastkraftverkehr drückt die kaputt, ist einfach so.
Die Anwohner Holger Allheite, Sascha Walter und Thorsten Doll stehen am Rand der vollgesperrten Straße. Es ist früher Abend, die Bagger ruhen.
Da jetzt, sag ich mal, die gesamte Bandbreite vom Gehweg über Radwege und Straße und Kanal gemacht wird, kommt da schon ein Sümmchen zusammen.
Aktuell liegen die geplanten Kosten der Sanierung bei knapp 5 Millionen Euro. Thorsten Doll und seine Nachbarn interessiert das ganz genau, denn ihnen gehört jeweils ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung auf der Wasserstraße. Und deshalb werden sie am Ende der Bauarbeiten einen Teil davon bezahlen müssen.
Junge Familien halt auch,
gerade gekauft,
die gerade anfangen.
Vor 5 Jahren.
Und dann stehen sie wieder bei der Bank. Jetzt brauchen wir mal einen kleinen Nachschuss.
Ne? Zum Beispiel das zweite Kind gekommen.
Wenn noch ein Kredit gewilligt wird. Ja. Wir haben ja auch 80-jährige Eigentümer, die kriegen keinen Kredit mehr.
Aber es gibt genug Leute, die, glaube ich, nach wie vor die das echt zusammenkratzen müssen und nicht wissen, wie sie an die Kohle rankommen.
In Nordrhein-Westfalen müssen Kommunen von den Anliegern sogenannte Straßenausbaubeiträge, kurz Straps, erheben, wenn sie Straßen erneuern. Wie hoch diese Beiträge sind, hängt von der Zahl der Anwohner, der Baumaßnahme und der jeweiligen Straße ab. Bei reinen Wohnstraßen zahlen die Anlieger den Löwenanteil, bei Durchfahrtsstraßen weit weniger. Im Mittel sprechen Experten von rund 20 Euro Kosten pro Quadratmeter Grundstücksfläche.
Wir wollen die Beiträge abgeschafft haben, weil sie absolut unfair sind,
sagt Lydia Schumacher. Sie wohnt in der Eifel südwestlich von Bonn, ein Gebiet, in dem die Grundstücke gerne mal 1000 Quadratmeter groß sind.
Die Anlieger sind das Rückgrat in den Kommunen. Die zahlen jede Menge Steuern. Das geht von der Grunderwerbsteuer über die Grundsteuern. Und wir werden da auch noch mal extra zur Kasse gebeten. Und das muss ein Ende haben.
Deshalb hat Lydia Schumacher die landesweite Arbeitsgemeinschaft Schluss mit Straps ins Leben gerufen. Und deshalb steht sie jetzt im Düsseldorfer Landtag vor dem Sitzungssaal des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen. Dort wird gerade über die Erneuerung der Straßenausbaubeiträge diskutiert. Bauministerin Ina Scharrenbach, CDU, will Bürger zum einen stärker in Bauplanungen mit einbinden.
Zum anderen schaffen wir voraussetzungslos beispielsweise einen Anspruch auf Ratenzahlung. Das geht heute nicht. Wir senken ab den Zinssatz, der zu entrichten wäre, wenn man sich das Geld stunden lässt oder in Raten zahlt. Und wir schaffen Ermäßigungstatbestände für die Tiefenbegrenzung von Grundstücken, für Eckgrundstücke.
Diese Vorschläge gehen vielen Bürgern in NRW nicht weit genug. Dutzende Protestbündnisse haben sich formiert. Fast 450.000 Menschen haben eine Petition zur kompletten Abschaffung der Beiträge unterzeichnet. Auch die SPD ist dabei. In 8 Bundesländern gibt es die Straßenausbaubeiträge schon nicht mehr, darunter Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern. Woanders entscheiden die Kommunen, ob sie Anlieger zur Kasse bitten. Reiche Kommunen haben auch hier die Beiträge abgeschafft. Nur noch in Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen werden Kommunen per Gesetz verpflichtet, die Beiträge zu erheben. Wozu das führen kann, schilderte der Bürgermeister der Gemeinde Erntebrück am Rothaargebirge bei einer Expertenanhörung im Landtag.
Der soziale Frieden ist gestört, wenn Beiträge erhoben werden, die existenzbedrohend sind.
In seiner Gemeinde wird deshalb aktuell gar keine Straße mehr saniert.
Weil unsere Ratspolitiker zu Recht monieren, dass sie mit diesen Straßenausbauten unsere Bürger nicht ruinieren möchten.
In der Diskussion um Straps werden Fälle etwa von jungen Familien oder Rentnern geschildert, die keine tausende Euro für den Straßenbau zahlen könnten. Diejenigen aber, die auch dank ihres Eigentums zu den Bessergestellten in der Gesellschaft zählen, werden nicht erwähnt. Cora Ehlert vom Städte- und Gemeindebund NRW.
Wir haben hier eine Gerechtigkeitsdebatte. Also man muss sich einfach klar darüber sein, wenn wir es abschaffen, dann bezahlt es jemand anderes. Und dann ist eben die Frage, sollen es alle bezahlen, alle Bürgerinnen oder eben der Bürger, der den konkreten Vorteil an der Straße hat?
Abschaffen wird NRW die Straßenausbaubeiträge allerdings wohl nicht. Ob die von Schwarz-Gelb vorgesehenen Änderungen den Konflikt in den Kommunen entspannen, bezweifeln jedoch auch die Fraktionen, die grundsätzlich für die Straps sind, wie der Grünen-Abgeordnete Merdat Mostofizadeh erklärt.
Jetzt im Gesetzgebungsverfahren zeigt sich zunehmend, dass auch die Entschärfungsversuche, die die Landesregierung vorlegt, zu deutlich mehr Bürokratie führen. Und wenn man sich die Erhebungskosten in den jeweiligen Städten anguckt, ist es auch so, dass das, was dann noch übrig bleibt, relativ überschaubar ist.
In Essen oder Düsseldorf zum Beispiel werden die Hälfte bis 2/3 der Anliegerbeiträge durch Verwaltungskosten aufgefressen.
Und da muss man sich schon fragen, ob das ganze Verfahren so noch Sinn macht.
Zurück an der Wasserstraße in Bochum sehen die Anwohner den Sinn ihrer Straßensanierung ohnehin nicht.
Ganz ehrlich, ich meine, ich bin hier vorher reingefahren, ich fahre hier nachher raus. Ob der Gehweg jetzt halt eine Wurzelschaden weniger hat oder hier ein Radweg ist, mich persönlich tangiert das eigentlich relativ wenig.
Was Sie sich wünschen? Wenn schon Beiträge, dann als geringe, fortlaufende Zahlung und nicht plötzlich und punktuell. Vereinzelt gibt es das in Deutschland auch schon.
Tendenziell ist es natürlich für die Leute aus NRW dann frustrierend. Das sollte eigentlich vielleicht dann auch länderübergreifend einheitlich sein, ne?
Straßenkampf in NRW. Vivien Leue war das zum Frust der Leute über die Straps. Mal vortanzen in 7 Paarkonstellationen. Auch wenn die Kostüme weniger glitzern und keine akrobatischen Verrenkungen nötig sind, die Kandidatentour der SPD ist für die Bewerber wahrscheinlich annähernd schweißtreibend wie diese Tanzshows, in denen Promis über die Bühne schlittern. Denn es geht um was. Ende Oktober sollen die Mitglieder der SPD entscheiden, welches Paar künftig die Partei führt und wem die, man muss fast sagen, fiese Aufgabe zufällt, die SPD aus dem 15%-Loch wieder rauszuholen. Inzwischen ist Halbzeit und also Gelegenheit für eine erste Bilanz. Dafür habe ich vor der Sendung mit Albrecht von Lucke gesprochen, Politikwissenschaftler und Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Und zuerst wollte ich natürlich wissen, ob er denn persönlich schon ein Favoritenpaar hat.
Tja, das ist schon die ganz spannende Frage. Man muss einfach sagen, und das ist vielleicht der Kern der Angelegenheit, wir haben es mit einem Format zu tun, das die Kandidatinnen und Kandidaten eher zusammengebracht hat, also kein Paar wirklich herausgehoben hat. Also wir sagen, es sind ja mittlerweile nur noch 7 Paarungen im Rennen, es waren mal mehr, aber diese 7 sind eigentlich so gestaltet, dass es nicht den einen oder die andere, die ja vielleicht sogar ein Team als solches schon hätte rausziehen können, wirklich zum Vorschein gebracht hat, der das sozialdemokratische Gesamtkunstwerk wäre. Nein, das ist nicht der Fall. Es gibt den herausragenden Kandidaten bisher nicht und deswegen wäre wäre meine Prognose auch auf jeden Fall. Wir werden im ersten Durchgang nicht das Team haben, das mit absoluter Mehrheit gewinnt. Es wird eine Stichwahl geben.
Mhm. Trotzdem schreiben viele Beobachter ja, der ehemalige NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken hätten besonders gute Chancen. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, was machen die so gut?
Ja, in der Tat. Sie haben sehr gute Chancen. Das liegt aber vor allem an einem anderen Grund. Sie sind vor allem das Kandidatenpaar der Jusos. Und dieses Plus, obendrein übrigens auch das Paar, das bereits von der ersten ausgeschiedenen Paarung, Frau Lange, der Flensburger Bürgermeisterin und ihres Mitstreiters, dann auch ausgerufen wurden als das zu unterstützende Paar. Diese Tatsache, dass sie von außen Beifall bekommen haben, hat sie hervorgehoben. Sie haben aber ein ganz zentrales Problem. Es gibt auf der Linken 4 Paarungen. Wenn nicht sogar 5, wenn man nicht sogar Michael Roth und Frau Kampmann dazu zählen müsste. Also 4 beziehungsweise sogar 5 Paarungen, die sich auf der Linken die Prozente streitig machen. Und da muss man auch sagen, Walter-Borjans und Frau Esken sind nicht so derartig herausstechend gewesen, dass nicht die anderen dann doch noch gewisse Chancen haben. Ich glaube allerdings in der Tat, dass sie unter den linken Parteien wahrscheinlich dann doch deutlich herausstechen werden. Das heißt, sie dürften diesen Teil für sich ausmachen. Die große Frage wird aber sein, wird es auf der anderen Seite, der Realo-Seite, bei der wir es eigentlich nur mit 2 Paarungen klassischer Art zu tun haben, nämlich Olaf Scholz, Clara Geiwitz und dann auf der anderen Seite Herr Pistorius und Frau Köpping, wird es nicht so sein, dass die beiden vielleicht sogar stärker ins Ziel kommen. Ich gehe allerdings auch davon nicht aus. Am Ende nehme ich an, wird es Olaf Scholz, ob seinen Status als Minister machen. Und auf der Linken wird es in der Tat die Paarung Walter-Borjans-Esken sein. Und dann haben wir es in der Tat mit einem klaren Rennen zu tun, das am Ende darauf hinausläuft, Fortsetzung der Großen Koalition mit Olaf Scholz oder nicht.
Jetzt haben Sie es schon erwähnt, Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende, hat sich ausgesprochen für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. War das ein geschickter Zug oder eigentlich war das Ganze ja angelegt als basisdemokratisches Modell? Also ist es geschickt, sich da so eindeutig zu äußern?
Naja, es steht ihm jedenfalls offen und er hat das ja durchaus in einer Gesamtüberlegung eingebettet. Er hat ja lange gewogen, ob er nicht selber antreten sollte. Dann hat er auch sehr klug, strategisch klug gesagt, ich will die Polarisierung nicht noch weiter treiben. Denn Olaf Scholz hat sie ja bereits begonnen, so könnte man es zuspitzen, aber das hat er angedeutet. Denn der Olaf Scholz tritt natürlich als klarer pro-große Koalitionsbefürworter und obendrein als jemand an, der natürlich nicht unbedingt für Erneuerung steht. Kevin Kühnert hat also sich herausgenommen und hat dann für sich das Privileg natürlich reklamiert. Wir als Jusos gehen dann aber zu der Paarung über, die wir als die stärkste auf der linken Seite erachten. Das ist natürlich völlig legitim. Die große Frage wird sein, ob andere Verbände nachziehen. Es ist zum Beispiel hochspannend, die Frage ja im Raum, wie wird sich der Landesverband Nordrhein-Westfalen vielleicht verhalten? Er hat ja interessanterweise als Landesverband Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken nominiert, nachdem Karl Lauterbach und seine Partnerin bereits davor von 5 Unterbezirken nominiert worden sind. Also auch da wird die große Frage sein, haben wir es noch mit klaren Platzsets für die ein oder andere Paarung zu tun? Das wird natürlich dann das Rennen nochmal politisieren und auch polarisieren.
Erwarten Sie denn eine eindeutige Aussage der Kandidatenpaare am Schluss über die Frage GroKo oder nicht? Denn bislang haben sich Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken da ja noch nicht ganz eindeutig positioniert.
Ich gehe in der Tat davon aus, dass das ganze Prozedere nach dem 26. Oktober, dann werden wir meines Erachtens hören, dass wir keinen klaren Sieger haben mit über 50%. Dafür spricht momentan nichts. Das wäre dann eine gewaltige Überraschung, wenn es zu dieser Aussage käme. Gibt es das nicht? Dann werden wir es aller Voraussicht nach in der Tat, wenn denn die Paarung wirklich lautet, Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken gegen Olaf Scholz und Clara Geiwitz, dann haben wir es mit einer ganz klaren Pro-GroKo-Konstellation, nämlich Olaf Scholz, zu tun. Und auf der anderen Seite, der dann ja von Kevin Kühnert sehr stark unterstützten und den anderen GroKo-Gegnern unterstützten Paarung Walter-Borjans, die natürlich klug sein werden. Sie werden sich nicht explizit gegen das Prozedere aussprechen, das ja eigentlich erst danach stattfinden soll. Aber die Polarisierung, sie findet bereits jetzt ja statt. Auch Karl Lauterbach beispielsweise lässt keine Vorstellung aus, in der er nicht dezidiert sagt, dass er ganz stark für das Ende der Großen Koalition ist. Mit ihm und seiner Partnerin Frau Scheer wird es auf jeden Fall ein Ende geben. Also es spricht alles dafür, dass wir in der zweiten Runde mit der Stichwahl letztlich zu der Frage kommen, Große Koalition, ja oder nein? Und das ist natürlich dann die eigentliche Politisierung. Denn gewinnt Olaf Scholz nicht, Wäre er auch in der Regierung so ungemein geschwächt, dass er als Vizekanzler eigentlich kaum mehr die Autorität hätte und außerdem hätte gewissermaßen die Parteibasis mit der Wahl eines Parteilinken die Entscheidung gegen die GroKo getroffen, dann wäre das gewissermaßen auch die Vorwegnahme der Entscheidung über die Große Koalition.
Mhm. Schon vor, aber insbesondere nach dem Rücktritt von Andrea Nahles war ja viel die Rede davon, dass in der SPD jetzt einen besseren Umgang miteinander braucht, dass es keine Hinterzimmerdeals mehr geben soll. Hält die SPD das ein mit diesem Format?
Die SPD hat sich mit diesem Format von ihrer ursprünglichen Tradition der Nominierung der stärksten Figur oder der Figur, auf die man sich im Parteivorstand einigen konnte, endgültig verabschiedet. Das ist schon ein ungemeiner demokratischer Sprung. Er hat natürlich aber eben auch seine großen Schwächen. Er macht in ganz massiver Weise deutlich, auch des Formats wegen, weil niemand die Chance hat, sich über eine lange Strecke mit einer Rede zu bewerben. Er macht deutlich, dass wir es doch letztlich mit Kandidatinnen und Kandidaten zu tun haben, unter denen keiner explizit heraussticht. Das heißt, es ist eine andere Nominierung. Sie macht die Kandidatinnen und Kandidaten eher klein. Ich glaube, es liegt ein Stück weit aber auch an den Kandidatinnen und Kandidaten. Es ist in der Tat nicht mehr eine Figur da, bei der man noch einmal sagen könnte, sie verkörpert diese SPD in Gänze und alleine. Deswegen ist es schon in einer Weise grunddemokratisch, aber auch grunderhellend über die Schwäche einer SPD, die klare Führungsfigur nicht mehr hat, die sie über Jahrzehnte hatte.
Wenn niemand so klar herausstechen kann in diesem Format, ist es dann sinnvoll, 23 dieser Regionalkonferenzen abzuhalten? Oder ist das einfach nur langweilig?
Das war meines Erachtens ein ganz großer Fehler, weil natürlich auf der einen Seite mit diesen 23 Konferenzen die Kandidatinnen und Kandidaten enorm nah an die Wählerinnen und Wähler, also vor allem an die Parteimitglieder herankommen. Aber die Kandidatenauftritte finden natürlich eigentlich jenseits jeglicher größerer Öffentlichkeit statt. Es finden keine Fernsehberichterstattungen statt. Es findet ein Livestream statt. Aber in diesen Livestreams wiederholen sich natürlich die Auftritte der Kandidatinnen und Kandidaten. Wenn jemand wie ich sich diese Nominierung in mannigfacher Zahl angesehen hat, kann er mittlerweile manche der Sätze regelrecht nachsprechen. Übrigens, mancher Kandidat kann es bei dem Gegner auch. Das merkt man regelrecht, wenn man die Gesichter der Kandidatinnen und Kandidaten sich anschaut. Das ist ein riesiges Problem. Also es ist ein Nominierungsrennen, ein Stück weit unter Ausschluss der telegenen oder der medialen Öffentlichkeit jenseits des Internets. Und damit hat sich die SPD meines Erachtens keinen Gefallen getan. Ich glaube, 5 große Auftritte längerer Art, mit mehr Zeit, mehr Raum und dann vor allem auch mit der Fokussierung, die man auch breiter hätte streuen können. Man ist ja jetzt heute auch auf Livestream angewiesen. Es können Leute auch am Fernsehen, am Internet teilnehmen. Das hätte mehr der Sache gut getan. So sind 23 Kandidatenauftritte doch eine gewaltige Abnutzungsangelegenheit. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden nicht frischer.
Die Kandidatentour der SPD. Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke war das mit seinen Einschätzungen zu Kandidaten und Format.
Ich strebe keine große Koalition an. Ich strebe auch keine Minderheitsregierung an. Schwarz, Grün, Rot. Ich strebe auch kein Kenia an. Ich strebe auch keine Neuwahlen an. Ich strebe gar nichts an.
Was passiert mit Ihren Organen, wenn Sie sterben? Vielleicht haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das ja bereits für sich entschieden. Dann tragen Sie wahrscheinlich diesen kleinen orangefarbenen Ausweis mit sich herum. Wenn nicht, könnte es sein, dass demnächst für Sie entschieden wird. Im Oktober will der Bundestag die sogenannte Widerspruchslösung verabschieden. Und die sieht vor, dass jeder Deutsche, der nicht zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen hat, zum Spender wird. Es sei denn, seine Angehörigen bestimmen das nach seinem Tod anders. Doch wie verlässlich und korrekt ist eigentlich das deutsche Organvergabesystem mittlerweile? Sie erinnern sich vielleicht, 2012 war das Jahr, in dem der Organtransplantationsskandal Schlagzeilen machte. Bestimmte Patienten, so stellte sich damals heraus, waren von ihren Ärzten auf den Wartelisten für Organe nach oben geschummelt worden. Wäre so etwas heute noch möglich? Ann-Kathrin Jeske ist der Frage nachgegangen.
Wir können heute guten Gewissens die Bürgerinnen und Bürger weiterhin auffordern, sich für die Organspende auszusprechen. Denn kein Land hat so strenge Regeln, wie wir sie in Deutschland bei der Organspende haben. Wir haben sie nochmal verschärft. Und wir können heute auch feststellen, dass das, was in Göttingen offenbar passiert ist, nicht wieder passieren kann.
Das erklärte ein Jahr nach dem Organtransplantationsskandal im Sommer 2013 der damalige FDP-Gesundheitsminister Daniel Bahr. Göttingen war damals das Epizentrum des Skandals. Hier war zuerst aufgefallen, dass ein Arzt Patientendaten so verfälschte, dass seine Patienten auf der Warteliste für Organe ganz nach oben rückten.
Zum Beispiel bei der Leberlistung, wenn man sagt, der Patient ist dialysiert worden und es stimmte nicht.
Sodass der Patient kränker erschien, als er es tatsächlich war und von der europäischen Organverteilerstelle Eurotransplant schneller ein Spenderorgan zugeteilt bekam. So erklärt es Professorin Christine Kurschat vom Leber- und Nierentransplantationszentrum der Uniklinik Köln. Schnell stellte sich damals aber auch heraus, dass dies nicht nur ein Göttinger Problem war. Unter anderem in München, Leipzig, Münster und Essen hatten Ärzte das System missbraucht. Was hat sich seitdem im Alltag der Kliniken verändert?
Hallo.
Eine Transplantationskonferenz der Kölner Uniklinik. Ein Termin also, bei dem die Transplantationsmedizinerin Christine Kurschat gemeinsam mit einem Chirurgen darüber berät, welche Patienten auf die Warteliste für Spenderorgane gesetzt werden. Die Patientin, um die es geht, ist auch dabei. Vor 15 Jahren hat Juliane Güttner schon einmal eine Spenderniere bekommen, damals von ihrer Mutter.
Diese Niere arbeitet jetzt eben nicht mehr so richtig. Jetzt mache ich seit Januar auch schon wieder Dialyse. Und um die Dialyse quasi wieder loszuwerden, brauche ich eine neue Niere.
Und Juliane Güttner hat ein zweites Mal Glück im Unglück. Ihr Lebensgefährte will ihr seine Niere spenden. Sonst müsste sie wohl 8 Jahre auf eine Spenderniere warten. Das nämlich ist die aktuelle Wartezeit. Gerade die Niere ist allerdings kein skandalträchtiges Organ. Hier wurde bis 2012 und auch danach nicht betrogen. Denn Nieren werden nicht danach vergeben, wie dringend ein Patient das Organ braucht, sondern allein danach, wie lange ein Patient schon auf der Warteliste steht. Bei Lebern, Herzen und Lungen hingegen lohnt es sich, den Patienten kränker erscheinen zu lassen, als er ist, um die Sache zu beschleunigen.
Also wenn ich eine ernste Regelverletzung feststellen würde, würde ich das unserem ärztlichen Direktor melden.
Wolfgang Reifenhäuser, lange Jahre selbst Chirurg, arbeitet heute in der Verwaltung. Er ist so etwas wie der interne Kontrolleur der Uniklinik, überprüft, ob bei der Aufnahme auf die Warteliste durch die Ärzte alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist seit dem Transplantationsskandal in allen Kliniken Pflicht. Bislang sei ihm persönlich zwar noch kein Fall von Missbrauch untergekommen, Schwachstellen gebe es aber trotzdem.
Die Beisitzer untersuchen keine Patienten. Das heißt, also es gibt im Hintergrund natürlich Manipulationsmöglichkeiten, die wir nicht erkennen können.
Doch das sei schwieriger geworden als noch vor einigen Jahren. So müssen die Ärzte Reifenhäuser heute beispielsweise die Dialyseprotokolle vorlegen, um zu beweisen, dass ein Patient tatsächlich besonders dringend ein Organ benötigt.
Man kann natürlich hingehen, wenn man es ganz kriminell macht und sagen, wir geben oder wir füllen einfach ein falsches Protokoll aus und das stimmt gar nicht. Das sind Dinge, das ist ja wie mit Urkundenfälschung auch. Also wenn man eine Urkunde fälschen will und es darauf anlegt, dann wäre das noch möglich, aber es ist viel, viel schwieriger geworden.
Ergänzt Christine Kurschat. Die Gefahr, mit solchen Manipulationen aufzufliegen, ist seit 2012 jedenfalls gestiegen. Denn seither kontrollieren nicht nur interne Beisitzer wie Wolfgang Reifenhäuser die Arbeit der Ärzte, es gibt auch eine externe Kontrolle.
Vorher wurde, wie gesagt, nur dann kontrolliert, wenn es einen konkreten Anhaltspunkt gab. Wenn eine Meldung kam, da könnte etwas unregelmäßig gewesen sein, ist man dem auch nachgegangen, wobei derartige Meldungen nie solche Dinge zum Gegenstand hatten, wie sie dann schließlich doch in Göttingen herausgekommen sind.
Erklärt Thorsten Ferrell, Professor für Strafrecht an der Uni Bonn, der die Kliniken für die Bundesärztekammer überprüft.
Jetzt ist es eben so, dass völlig unabhängig davon, ob irgendwas verdächtig erscheint, alle Zentren kontrolliert werden.
Das Gesetz, das diese externe Kontrolle vorschreibt, ist kein Produkt der Skandale vor 7 Jahren, sondern eine europäische Richtlinie, die Deutschland ohnehin umsetzen musste.
Wir haben ja einen Überblick darüber, wie viele Transplantationszentren es gibt. Die, kann man vielleicht sagen, klappern wir der Reihe nach in einem 3-Jahres-Turnus ab und sagen, wir wollen jetzt die Daten, vor allem die Patientenunterlagen, die mit dem abzugleichen, was seinerzeit an Eurotransplant über diese Patienten gemeldet worden ist.
Und dabei fallen den Kontrolleuren auch immer wieder Unregelmäßigkeiten auf. Auch an der Uniklinik Köln, im Herztransplantationszentrum. 2015 musste die Klinik eingestehen, dass Ärzte Herzpatienten kränker gemeldet hatten, als sie es tatsächlich waren. Diese Ärzte arbeiten heute nicht mehr dort. Persönlich bereichert hätten sich die Mediziner aber nicht, erklärte die Uniklinik damals. Diese Frage stand im Zentrum des Transplantationsskandals, denn damals war bekannt geworden, dass viele Mediziner eine Bonuszahlung pro durchgeführter Transplantation erhielten. Solche Boni für einzelne Operationen darf es heute nicht mehr geben. Trotzdem aber fiel das Kölner Herztransplantationszentrum den Kontrolleuren in ihrem Bericht 2018 schon wieder negativ auf. Eine Nachfrage der Redaktion blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.
Unsere Kommission hat selber, das finde ich aber auch richtig, keinerlei eigene Sanktionsbefugnisse. Dann sind in der Tat andere am Zug, Konsequenzen zu ziehen oder dann manchmal zu unserem Bedauern auch nicht. Das kann einmal die Klinik sein, das könnten Aufsichtsmaßnahmen seitens des Ministeriums sein.
Und manchmal übergeben die Kontrolleure Fälle auch an die Staatsanwaltschaft, die dann ermittelt. Denn seit dem Organtransplantationsskandal gibt es mit § 19 des Transplantationsgesetzes einen neuen Straftatbestand.
Sie stellt ja unter Strafe, wenn Patientendaten falsch erhoben, dokumentiert oder übermittelt worden sind, um dem Patienten ein Organ zu verschaffen.
Verurteilt worden sei bisher wegen dieses neuen Straftatbestands aber noch niemand. Der Göttinger Arzt, auf den die Strafvorschrift noch nicht angewendet werden konnte, war 2015 vom Bundesgerichtshof freigesprochen worden. Er klagte deshalb auf Schadensersatz, weil ihn das Land Niedersachsen seinerzeit in Untersuchungshaft genommen hatte. Vor wenigen Tagen bekam er Recht. 1,1 Millionen Euro Schadensersatz muss ihm das Land nun zahlen. Anstatt in deutscher U-Haft zu sitzen, hätte er in Jordanien 50.000 US-Dollar pro Monat verdienen können. Das hatte er vor Gericht glaubhaft gemacht. Inzwischen arbeitet der Mediziner nach eigenen Angaben für das Krankenhaus in der jordanischen Hauptstadt Amman. Was er dort verdient, wollte er vor Gericht aber nicht preisgeben.
Betrug mit Spenderorganen, was dagegen unternommen wird, hat sich Ann-Kathrin Jeske angeschaut.
Hopstetten-Weiersbach ist freundlich gesagt nicht gerade der Nabel der Welt. Hübsch gelegen, das schon, schön grün in der Nähe des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Einwohner ungefähr 3000. Eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz an der Grenze zum Saarland. Demnächst feiert die CDU dort Oktoberfest. Erntedank steht an, der Landesfeuerwehrverband trifft sich und der Gartenbauverein richtet das Kelterfest aus. Soweit, so sehr normal. Hopstetten-Weiersbach aber ist trotzdem sehr besonders. Denn das Dorf ist mit der großen, weiten Welt verbunden. Genauer mit China. Ungefähr 1000 der Hopstetten-Weiersbacher kommen nämlich von dort. Was sie ausgerechnet in einem Dorf in Rheinland-Pfalz suchen? Das große Geschäft natürlich. Was sonst? Unsere Korrespondentin Anke Petermann war vor Ort.
Sich mit chinesischen Unternehmern in Hopstetten-Weiersbach zu verabreden? Schwierig. Bei der Recherche stößt man auf chinesischsprachige Internetseiten und chinesische Telefonnummern. Mailanfragen bleiben unbeantwortet, deutsche Telefonanschlüsse tot. Doch das spricht nicht gegen die Seriosität der Unternehmen. Viele Gründer können noch kein Deutsch, betreiben ihre Handelsfirmen allein und pendeln zwischen dem Hunsrück und Saarbrücken, Paris, Genua, Peking und Shenzhen.
Ich habe hier ein Geschäft. Ich handle mit elektronischen Komponenten. Ich kaufe deutsche und führe sie nach China aus. Zuweilen kaufe ich auch chinesische und verkaufe sie in Deutschland.
Sagt Michael. Dass sich junge Chinesen mit englischen Vornamen vorstellen, üblich. Sie wollen die ungelenkten Sprechwerkzeuge der Deutschen nicht strapazieren. Michael ist aus einem der sanierten Gebäude im ehemaligen US-Kasernenviertel zum Parkplatz vorm Haus geeilt. Oak Garden, Eichengarten, heißt das baumreiche Quartier mit den gelb- und terrakotta-rot getünchten Blöcken an zwei Straßenzügen. Bis Mitte der 1990er Jahre schoben US-Soldaten mit Maschinenpistolen an der Zufahrt Wache. Nun wird hier deutsch, europäisch und chinesisch geflaggt. Wo einst die Army-Beschäftigten wohnten, stehen chinesische Namen auf Türschildern oder losen Zetteln. Michael Dietz, China-Kenner und Wirtschaftsförderer des Landkreises Birkenfeld, erläutert:
Unternehmen, die aufgelöst worden sind oder weggegangen sind, sind durch andere ersetzt worden. Sprich, das System trägt sich durch dieses typische chinesische Geschäftssystem, das für ein wegbrechendes Unternehmen ein anderes Unternehmen kommt.
Hinter manchen gardinenlosen Fenstern in Oak Garden stehen Kartonstapel. Viele Chinesen betreiben Handel von der eigenen Wohnung aus, als Familienbetrieb mit ein, zwei Beschäftigten. 280 Firmen mit chinesischen Eigentümern registriert die Verbandsgemeinde Birkenfeld. Bürgermeister Bernhard Altscher kommentiert:
Wir sind natürlich froh über diese Handelsfirmen. Wir merken das an den Gewerbesteuereinnahmen.
Fast eine halbe Million Euro im Jahr. Der Verbandsgemeinde gehen schon die Baugrundstücke und Kita-Plätze aus. Ein chinesisch-deutsches Ehepaar hat diesen Boom ausgelöst. 2011 begannen die Geschäftsleute Jane Ho und Andreas Scholz, die verlassene Militärsiedlung in ein ziviles Wohn- und Handelszentrum umzuwandeln. Ho stammt aus der 12-Millionen-Metropole Shenzhen, Scholz aus Karlsruhe. 30 Millionen Euro trieben sie für Sanierung und Neubau bei deutschen und chinesischen Investoren auf. Geld, das im Baugewerbe der Region zwischen Trier und Kaiserslautern blieb. Parallel, so Andreas Scholz, warben sie Unternehmer in China an,
die sich eine neue Heimat oder ein neues Standbein in Deutschland ermöglichen wollten. Und so ging dann letztendlich voran.
Mittlerweile hat die Oak Garden Gruppe knapp 100 Mitarbeiter, den Großteil davon an chinesischen Standorten. Sie will expandieren, 500 neue Investoren aus China nach Hopstetten-Weiersbach locken, dort neue Bürogebäude mit sogenannten Showrooms bauen für die gehandelten Kleinprodukte. Headquarter der Weltfabrik nennt man sich, obwohl hier nichts produziert wird. Etikettenschwindel? Wirtschaftsförderer Dietz schüttelt den Kopf. Weltfabrik heißt die boomende Sonderwirtschaftszone am Perlflussdelta um Shenzhen und Hongkong.
Dort wurde der Reichtum Chinas generiert. Die Reminiszenz-Headquarter der Weltfabrik ist eine klassische chinesische Übertreibung aus unserer Sicht. Für Chinesen ist das ein Anspruch auf das, was man erreichen will.
Die Oak Garden-Chefs Ho und Scholz vertrauen auf die anhaltende Aufbruchsstimmung und solide Kapitalausstattung ausreisewilliger Chinesen. Die müssen 200.000 Euro mitbringen und ihren Geschäftsplan von der Industrie- und Handelskammer prüfen lassen. Dann dürfen sie sich mit einem befristeten Visum in Deutschland selbstständig machen und werden nach einem Jahr erneut geprüft. All das kein Hindernis für aufstrebende Unternehmer aus der Volksrepublik, weiß Andreas Scholz.
Der Deutsche ist auch eher mal der Bedenkenträger, ja, der natürlich, wenn eine neue Idee aufkommt, erstmal guckt, wo können Probleme entstehen, wo können Probleme kommen. Und die Chinesen gehen heran, auf Kosten dann einer gewissen Genauigkeit. Dafür hat der Chinese dann schon noch die Fähigkeit, aufkommende Probleme einfach anzugehen, ja, und weniger zu hadern. China ist ein riesengroßer, dynamischer Markt. Ja, wenn du in China eine Geschäftsidee hast, musst du es sofort machen, sonst macht es andere oder die Chance ist nicht mehr da.
Auf fremdenfeindliche Reaktionen dürfte der deutsch-chinesische Wachstumskurs in der Region Birkenfeld nicht stoßen. Elke Raue putzt Geschäftsräume in Oak Garden und trägt soeben einen Eimer mit schmutzigen Wischmops zum Waschen. Über die Chinesen sagt sie:
Also wenn die nicht wäre, hätte ich auch keine Arbeit. Also das ist schon ganz toll, wie die das alles so aufgebaut haben und so. Also
Paketbotin Stefanie Schmeier stoppt ihren Elektrotransporter mit Kartons in allen Größen. Dass die Chinesen in Oak Garden eingezogen sind:
Ist doch prima. Ist doch toll, dann bleibt das alles belebt, ist doch schön.
Der Mainzer Verfassungsschutz soll sich aber schon erkundigt haben, ob die chinesischen Investitionen staatlich gelenkt seien. Oak Garden, Teil des geostrategischen Investitions- und Infrastrukturprojekts Neue Seidenstraße, der chinesischen Regierung? Gewiss nicht, wehrt Wirtschaftsförderer Dietz ab.
Dazu sind die Menschen viel zu stark als einzelne Individuen zu erkennen und ihre Tätigkeit hat auch nichts mit einem Plan, eine Brücke, eine Eisenbahn, einen Hafen zu bauen. Das Hauptinteresse ist, deutsche Produkte nach China zu exportieren.
Little China in Hopstetten-Weiersbach. Anke Petermann war für uns dort.
Ich glaube, dass wir natürlich auch in der Chancenauswertung entschlossener sein müssen.
Moment in der Zeitgeschichte, da kommt kaum ein erwachsener Mensch daran vorbei, sich ganz persönlich daran zu erinnern und vor allem sich selbst in Bezug zu setzen, selbst wenn er oder sie keinen eigenen Anteil an dem Ereignis hatte. Global betrachtet gilt das sicherlich für den 11. September 2001. Die meisten Menschen, die nicht vollkommen abgeschnitten von Nachrichten und Medien leben, wissen wohl mehr oder weniger, wo sie an dem Tag waren und was sie gerade gemacht haben, als die ersten Meldungen vom World Trade Center über die Bildschirme liefen. Ganz ähnlich persönliche Erinnerungen werden sicher auch in diesen Wochen wieder wachgerufen, wo sich ein anderes historisches Ereignis ähnlich prägnant zum 30. Mal jährt. Die Rede ist natürlich vom Fall der Berliner Mauer, von der friedlichen Revolution in der DDR. Dass sich Erinnerungen über die Jahre allerdings auch abschleifen und verfälschen können, das hat unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, dieser Tage erfahren. Und zwar, als er versucht hat, herauszufinden, was ihn eigentlich am 9. November 89 beschäftigt hat.
Ja, irgendwo in diesen Schubladen hier.
Wie leicht die Erinnerung trügt, habe ich vor ein paar Jahren erfahren müssen, als mir mein Kalender von 1989 in die Hände fiel. Wir alle, wir Älteren, wissen, was wir am Abend des Mauerfalls gemacht haben. Ich war bei meinem Opa. Wir haben Fernsehen geschaut und uns gefreut. Mein Opa Peppi mit Tränen in den Augen. Das habe ich immer erzählt. Nur sagt mein Kalender etwas anderes. Dass ich erst einen Tag später bei meinem Opa war. Nur, wo war ich dann am Abend des Mauerfalls? Ich weiß es nicht. Das hat mich wirklich erschüttert. Aber die Geschichte erklärt auch ganz nebenbei, dass mir 1989 wohl etwas anderes noch wichtiger war als der Fall der Berliner Mauer.
Hier, die Kiste. DDR. Fotos.
Sicherer als die Erinnerung ist das Aufgeschriebene. Ich habe ziemlich viel aufgehoben damals, weil die Zeit eine ganz besondere war. Ich war 20, hatte gerade mit dem Studium in Dresden begonnen und das Land um uns bebte. Ich erinnere mich an den 7. Oktober 1989. Am Abend saß ich im Studentenwohnheim am Tisch und las. Meine Freundin schlief schon. Plötzlich hielt eine Straßenbahn direkt vor meinem Fenster. Dort war keine Haltestelle. Ich schaute neugierig hinaus und sah einen Demonstrationszug vorbeikommen, der die ganze Straße einnahm. »Schließt euch an, wir brauchen jeden Mann«, riefen sie. In meiner Erinnerung bin ich gleich durchs Fenster nach draußen, das Zimmer lag im Erdgeschoss. Jedenfalls habe ich mich eingereiht. Ich war zuvor immer mitmarschiert, wenn ich gerufen wurde. Bei den Pionieren in der FDJ, der GST, bei der Armee. Nicht freudig, aber auch ohne Widerstand. Mein Sprung aus dem Fenster konnte nur eines bedeuten, dass ich das nicht mehr wollte.
So, und dann war da noch diese Mappe hier. Demonstration in Dresden, 7. Oktober 89. Schätzung 10.000 Leute, Fragezeichen. Und hier habe ich alle Sprechchöre aufgeschrieben, die wir gerufen haben. Wir bleiben hier, Reformen wollen wir, neues Forum, keine Gewalt. Schließt euch an, wir brauchen jeden Mann. Demokratie, Gorbi hilf, keine Angst, Perestroika auch bei uns.
Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern. Es war inzwischen spät abends. Uniformierte rückten auf uns vor und prügelten auf die, die nicht wegrannten.
Unsere Kampfgruppe, die uns gegenüber aufmarschiert war, haben wir gerufen, Vater, schlag uns nicht, Bruder, schlag uns nicht, schämt euch. China, denn Egon Krenz war gerade kurz zuvor aus China zurückgekommen, hatte die dortige Niederschlagung der Proteste lächelnd begrüßt. Alle Macht dem Volk. Die Internationale haben wir gesungen, wacht auf, Verdammte dieser Erde. Und gerufen wurde Verbrecher, Verräter, Nazis, Faschisten, ihr schlagt eure eigenen Kinder.
Ich hatte Angst, so wie sicher alle. Wer wusste, ob sie schießen würden? Aber auch die Aussicht, in einem Stasi-Knast zu landen, war nicht rosig. Irgendwie löste sich die Demonstration dann auf. Am nächsten Tag ging es weiter. Es gab das Gerücht, dass am Terrassenufer an der Elbe eine Versammlung des neuen Forums stattfinden sollte. 15 Uhr. Viele Menschen standen dort rum und es sprangen unzählige Uniformierte von den grünen Lastwagen. Sie machten den Fehler, uns alle in eine Richtung abzudrängen. Und schon gab es einen Demonstrationszug. Wir liefen stundenlang durch Dresden, bogen immer ab, wenn Uniformierte auftauchten. Es wurden schließlich Tausende. Aber noch viel mehr standen tatenlos hinter den Gardinen. Nach ein paar Stunden des erfolgreichen Ausweichens kreisten Uniformierte uns auf dem Fetscherplatz ein. Manche setzten sich auf die Straße und ließen sich prügeln und verhaften. Ich rannte, versteckte mich mit ein paar anderen in einem Hauseingang. Als die Polizei weg war, kamen wir vorsichtig wieder raus und demonstrierten weiter. 20, 30 Leute vielleicht. Erstmal auf dem Bürgersteig, nur bei Grün über die Straße. Dann, binnen weniger Stunden an diesem 8. Oktober, wurden wir wieder mehr. Tausende. Man konnte von einer Elbbrücke aus das Ende des Demonstrationszuges auf der nächsten Elbbrücke sehen. Am Abend kesselte uns die Polizei in der Prager Straße ein, ausgerüstet mit Hunden, Helmen, Schlagstöcken, Schilden. Wir setzten uns hin, viele zündeten Kerzen an, sangen. Irgendwann stellten die Polizisten ihre Schilde ab. Deeskalation.
Weil zwei Pfarrer, darunter der Richter,
Frank Richter, bis heute in Sachsen politisch enorm aktiv,
damals noch katholischer Kaplan, mit der Polizei gesprochen haben. Das war ein Wahnsinnsgefühl, dass es plötzlich Gespräche gab zwischen Menschen, die was ändern wollten, und der Staatsmacht. Und dort gab es dann Sprechchöre, wir sind das Volk und wen wollt ihr schützen? Steht alles noch da.
Am Ende trat eine Gruppe Freiwilliger zusammen, später die Gruppe der 20 genannt, die am nächsten Tag mit dem SED-Oberbürgermeister sprechen sollte. Unsere Forderungen unter anderem:
Was habe ich hier? Recht auf freie Meinungsäußerung, Reisefreiheit, Pressefreiheit, Recht auf zivilen Wehrersatzdienst, das habe ich reingerufen, das weiß ich noch. Freie Wahlen unter UNO-Beobachtung, Legalisierung des neuen Forums, Demonstrationsrecht. Ja, da war richtig was in Bewegung. Und das war natürlich viel spannender noch als später der Mauerfall.
Das Gespräch mit dem Oberbürgermeister Berghofer kam wirklich zustande. Aber viel wichtiger war die große Demonstration am nächsten Abend in Leipzig, wo viele ein Blutbad befürchteten. Es blieb aus. Der Weg in die Freiheit schien frei. Meine alten Aufzeichnungen lassen jedenfalls eine große Hoffnung erkennen, dass es mit der Diktatur in der DDR zu Ende gehen könnte.
Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, mit einem sehr persönlichen Rückblick auf den Herbst 89.
Macht das Tor auf! Macht Schluss mit der wieder natürlichen Streitung!
Das war's mit dem DLF-Magazin für heute. Die Redaktion lag bei meiner Kollegin Ulrike Winkelmann. Und wenn Sie uns nachhören wollen, dann können Sie das wie immer tun auf deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek-App. Noch einen schönen Abend wünscht Johanna Herzing.